Ja, wir machen eine kleine Pause von unserer Serie in Matthäus und hören aus Ruth, wie wir eben schon die Lesung hatten, aus Ruth Kapitel 1 und dann ein bisschen aus Kapitel 2. Und wenn du dir einen Titel schon anschaust, der eingeblendet ist, sagst du, ja, das klingt ja nicht so besonders ermutigend. Gerade soll doch Muttertag, soll doch irgendwie nett, soll doch freundlich sein. Aber das Leben ist ja oft schwer. Und Gott möchte nicht einfach darüber hinwegwischen und so tun, als wäre alles so idyllisch, alles wäre ideal, immer wäre alles nur Freude, sondern er will uns einen Weg, auch einen Ausweg zeigen. Und er tut das nicht, indem er einfach sagt, okay, hier sind drei Anwendungen, denk immer so, mach immer so und das passt schon. Ja? Sondern er zeigt uns ganz konkret, wie ein Leben aussehen kann. Und ist vielleicht noch einmal mit der Maus, Entschuldigung. Mein Ziel dabei ist nicht einfach mit mehr du sollst zu beschweren, zu sagen, ach, das soll ich auch noch machen, daran soll ich noch denken und das soll ich noch tun, sondern mit Gottes Hilfe kannst du tragen helfen, zu erinnern, welchen Unterschied Gott auch macht. Und in diesem Buch finden wir wirklich einen Kontrast. Ein Kontrast zwischen zwei Personen, nämlich Naomi und Ruth. Und ein Kontrast zwischen einem Leben im Vertrauen Gott gegenüber und einem Leben, das sagt, nee, das wird nichts, das glaube ich nicht, und der Verzweiflung. Und ich weiß, gerade in der jetzigen Zeit haben wir viele Herausforderungen. Aber wir haben auch Gottes Hilfestellung. Und das wollen wir sehen. So müssen wir nicht verzweifeln, denn Gott sorgt für uns. Wir haben einen Großteil von Kapitel 1 eben schon in der Bibellese gehört. Und wir haben dort die Beschreibung gehört, wie es anfängt zur Zeit der Richterzeit und wie dann Elimelech mit seiner Familie umsiedelt nach Moab und wie dann dort erst er stirbt, dann seine Schwiegersöhne sterben und wie sie dann die Hoffnung verlieren. Und wir sehen also, Gott lässt Leiden zu. Es fand Zeit statt zur Zeit der Richter. Und dieses Buch Richter finden wir direkt vor Ruth. Und wenn du mitliest, dann gehst du einfach eine Seite zurück zu dem letzten Vers in Richter. Und dort sagt es, in jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Jeder hat einfach so gehandelt, wie sie selber dachten, ja, das finde ich okay, haben sich nicht nach Gottes Geboten gehalten. Es war eine furchtbare Zeit, in der die Israeliten taten, was böse war vor dem Herrn und er sie züchtigte. Und dass auch Moab damit reinspielte, lesen wir in diesem Richterbuch in Kapitel 3, Vers 12. Dort heißt es, die Söhne Israel taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn. Da machte der Herr Eglon, den König von Moab, stark gegen Israel, weil sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Das ist nur eines der Züchtigungen, die Gott Israel gegenüber gibt zu dieser Zeit. Und diese Richterzeit, die läuft über gut 300 Jahre. Und es war immer wieder, dass sie dann andere Nationen in ihr Land einfielen und sie demütigten und ihnen das Land und die Ernte wegnahmen. Und sie dann erinnerten, sagten, wir brauchen doch den Herrn. Wenn wir uns umkehren zu ihm, dann kann er uns befreien. Hat er das auch immer wieder getan. Aber in einer dieser Zeiten war eben auch, wo Moab als dieses Gericht von Gott gegenüber Israel war. Wir wissen nicht, wie diese Familie jetzt persönlich zum Herrn stellt. Wird nicht weiter geschildert, sondern ist nur diese ganz knappe Beschreibung hier am Anfang. Aber sie zogen von Bethlehem, auch einmal schauen, da ist Bethlehem, nach Moab hier unten, also auf die andere Seite vom Toten Meer. Und Bethlehem, wenn du das wörtlich übersetzt, heißt eigentlich Haus des Brotes. Also sie haben das Haus des Brotes während einer Hungersnot verlassen und zogen nach Moab. Die Moabiter waren die Feinde Israels, die schon unter Balak das Volk zur Sünde verführt hatten. Kannst du nachlesen in 4. Mose 25. Aber Elimelech vertraute mehr auf das, was er sah, als auf Gottes Zusagen. Und Elimelech, wieder Übersetzung, bedeutet, mein Gott ist König. Mein Gott ist König, vertraut nicht auf seinen Gott, sondern auf das, was er sieht. Und dieses wäre dann hier Moab. Also er würde jetzt quasi von der israelitischen Seite auf Moab rüberschauen und sagte, da drüben ist das Gras grüner. Da haben wir bessere Chancen. Dort können wir jetzt vielleicht in der Hungersnot überleben. Und wie es hier ausgedrückt ist, er hatte eigentlich vor, sich nur dort aufzuhalten. In Ruth 1, Vers 2, um sich im Gebiet von Moab als Fremder aufzuhalten. Also er will dort für eine Weile bleiben, bis die Hungersnot vorbei ist und dann wieder zurückkehren. Aber dort ging es ihm nicht besser, sondern sowohl er als auch seine Söhne sind dort gestorben. Doch das ist nicht der Grund für dieses Buch. Wenn du dieses liest, das ist die Einleitung und wenn du schaust, bis Vers 5 ist Elimelech tot und seine beiden Söhne tot. Das ist nicht, worum es eigentlich in dem Buch geht, sondern das ist die Grundlage, die Umstände, in der wir dann dieses lesen. Und er beschreibt das, um zu sagen, schau her, es war eine sehr schwierige Situation. Aber jetzt werden wir sehen, dass es zwei unterschiedliche Umgänge mit dieser Situation gibt. Du hast Noomi, sie hat ihren Mann und ihre Söhne verloren. Du hast Ruth, sie hat ihren Mann, ihren Schwiegervater und ihren, wie ist es das Richtige, den anderen verloren dort. Okay? Also sie beide haben diese Verluste. Sie beide haben schwierige Umstände. Aber es macht einen Riesenunterschied gleich, wie sie mit diesen umgehen. Und Gott in der Beschreibung hier, die er dann gibt, geht es nicht darum, wer Schuld hat an der Misere, sondern wie wir mit den Herausforderungen umgehen. Gott geht es nicht darum, auch in der jetzigen Zeit zu sagen, wer hat Schuld? Du findest das in der ganzen Beschreibung nicht. Du findest nicht, dass es sagt, Elimelech, das war auch wirklich eine dumme Entscheidung, das Land Israel zu verlassen. Wird überhaupt nicht beschrieben. Was Gott zeigt, ist zu sagen, er hat diese Umstände zugelassen. Sie lebten in dieser Zeit. Aber wie gehen sie damit um? Und wir alle haben Herausforderungen. Ob du jetzt Mutter bist oder Vater oder alleinerziehend oder Single oder egal was. Wir haben Herausforderungen und es ist nicht, dass man sich aussuchen kann und nicht, dass das eine unbedingt erheblich leichter als das andere ist. Aber was den Unterschied macht und warum Gott das in seinem Wort aufgenommen hat, war zu zeigen, dass man mit diesen Umständen ganz unterschiedlich umgeht. Also war jetzt in dieser Situation noch Noomi übrig und ihre Schwiegertöchter und sie fassen den Entschluss, zurückzukehren. Vers 6, sie machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter und kehrte aus dem Gebiet von Moab zurück, denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht habe, um ihnen Brot zu geben. Sie hat das gehört, sie will dorthin zurückgehen, aber dennoch ist es eher ein verzweifeltes, naja, ich habe ja sonst nichts, gehen dorthin, dann habe ich wenigstens was zu essen. Denn wir lesen ein bisschen weiter und wir haben das eben schon in der Bibellese gehört gehabt, in den Versen, in Vers 20, in Ruth 1 heißt es, dass Noomi zu ihren Schwiegertöchtern sagt, in Bethlehem, als sie zurückgekommen ist, sagt sie, nennt mich nicht Noomi, nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat mir sehr bitteres Leid zugefügt. Die Leute kommen, die war jetzt 10 Jahre nicht da gewesen und das ist, Bethlehem zu dem Zeitpunkt war ein kleiner Ort, wo jeder jeden kennt. Ja? Und sie kommt wieder rein und sagt, ist das nicht Noomi? Ist das nicht die Freundliche, könnte man es übersetzen? Okay? Und sie sagt, nee, so nennt mich nicht. Nennt mich Mara, wörtlich übersetzt bitter. Und dann gibt sie die Begründung, nennt mich so, weil der Allmächtige hat mir bitteres Leid zugefügt. Ich bin hingegangen, bin meinem Mann gefolgt, wir waren drüber, wir wollten ja nur irgendwie diese Not aussitzen und es ist nur schlimmer geworden. mein Mann ist gestorben, meine Schwiegersöhne sind gestorben, jetzt habe ich gar nichts mehr, jetzt komme ich zurück und versuche irgendwie den Rest meines Lebens irgendwie zu überleben. Sie erkennt zwar, dass der Herr sich Israel wieder zugewandt hatte, dass es dort was zu essen gab, aber sie glaubt nicht, dass der Herr ihr Schicksal wenden kann. Und sie sagt, ja, ich habe ihr und dir schon alles verloren, für mich gibt es keine Hoffnung mehr, kann auch gleich aufgeben. Und das sehen wir auch, wie sie mit ihren Schwiegertöchtern redet. Ja, was sagt sie ihnen? Geht doch zurück nach Moab, ihr seid noch jung genug, euch würde jemand noch heiraten, dann habt ihr wieder eine Perspektive, dann habt ihr Hoffnung, dann kann das Leben irgendwie weitergehen. Statt auf Gott zu hoffen, rät sie zur Umkehr. Und auch als dann Orpah gegangen war und Ruth sagt, nee, ich bleibe bei dir, da sagt sie in Vers 15, siehe, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott umgekehrt. Kehre auch du um deiner Schwägerin nach. Also sie sagt, okay, die hat die klügere Entscheidung getroffen. Sie denkt ein bisschen voraus. Sie denkt an, was das für ihr Leben bedeutet. Das war eine gute Entscheidung. Sie geht zu ihrem Volk, da kennt sie wenigstens Leute. Und sie kehrt zu ihrem Gott zurück. Denn meiner hat mir bisher auch nicht geholfen. Das ist die Einstellung von Naomi. Sie schaut auf die Umstände und sagt, ja, ich habe nur Probleme. Und vielleicht denkt der eine oder andere so, das würden wir im Gottesdienst natürlich nicht sagen. Ja, aber das schon der Gedanke ist zu sagen, ja, was habe ich denn jetzt davon? Aber Ruth reagiert und sie sagt in Vers 16, sie sagte, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, dahin will auch ich gehen. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben und dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen. Nur der Tod soll mich und dich scheiden. Sie widerspricht diesem und sagt, nee, auf diesen Gott, von dem du mir erzählt hast, dem werde ich vertrauen. Ich werde bei dir bleiben. Und ich habe das Vertrauen, dass er eine Lösung für uns bereithalten wird. Ich habe noch keine Ahnung, wie dieses aussieht. Aber ich werde jetzt die Hoffnung, von der du mir erzählt hast, die du jetzt selber gar nicht praktizierst, aber ich werde an diesem festhalten. Ich setze mein Vertrauen in diesen Gott, in den Gott, deinen Gott, in den Gott des Alten Testamentes, in dem Gott der Bibel, in ihn setze ich meine Hoffnung. Er ist mein Gott und ich vertraue ihm und ich werde mit dir gehen, egal was es kostet. Also Gott stellt hier zwei Reaktionen gegenüber, die der Verzweiflung und die des Vertrauens. Naomi, die verzweifelt ist und sagt, sucht ihr irgendeine Perspektive für euch? Ich gehe dahin, hoffentlich ist da irgendein Verwandter, der dann irgendwie ein bisschen Essen für mich übrig hat, dass ich überleben kann. Aber das will ich euch nicht zumuten. Sucht ihr euer Glück woanders? Und Ruth, ihr sagt, ich habe da von einem Gott gehört. Er hat nicht die Umstände sofort leichter anders gemacht. Aber ich werde ihm vertrauen. Und wir werden sehen, welche Auswirkungen das haben wird. Und dann sehen wir, dass in den folgenden Kapiteln, 2 bis Anfang von 4, dass Gott Hoffnung gibt. Also sie kehren dann zurück und dann heißt es in Kapitel 2, Vers 1, Naomi hatte einen Verwandten von ihrem Mann her, einen angesehenen Mann aus der Sippe Elimelechs, dessen Name war Boas. Und Ruth, die Moabiterin, sagte zu Naomi, ich möchte gern aufs Feld gehen und etwas von den Ehren mit auflesen, hinter dem her, in dessen Augen ich Gunst finden werde. Und sie sagte zu ihr, gehe hin, meine Tochter. Da ging sie hin, kam und las auf dem Feld hinter den Schnittern her auf. Und sie traf zufällig das Feldstück des Boas, der aus der Sippe Elimelechs war. Naomi geht einfach ins Haus rein und sagt, jetzt setze ich mir einfach hin und warte, was passiert. Und Ruth denkt sich, naja, man muss ja irgendwas tun. Lass mich doch zumindest aufs Feld gehen und dort arbeiten. Und dieses Nachlesen, das war damals für Witwen explizit erlaubt. Und sie hat dieses getan. Und dann haben wir gelesen und sie trifft zufällig auf das Feldstück des Boas. Okay? Wenn du, weil es steht in der Bibel drin und du kennst den Rest der Geschichte, du sagst, du kannst mir nicht sagen, dass es zufällig war. Aus ihrer Perspektive war es zufällig. Sie hat nicht rumgehört und hat gesagt, okay, wer ist der beste Arbeitgeber? Lass mich mal irgendwie die anderen Arbeiter befragen, bei wem es sich lohnt und wo das beste Feldstück ist, wo die beste Ernte gewachsen ist, sondern ich nehme das Erstbeste und wer mich nicht rausschmeißt, da gehe ich hin. Aber Gott hatte das geführt und geleitet, dass es genau bei Boas war. Und Boas ist großzügig gegenüber Ruth und sorgt für sie, gibt sogar Anweisungen einmal, dass sie beschützt sein soll, dass es keine Übergriffe auf sie gibt und weist dann auch seine Mitarbeiter an und sagt, lass doch noch ein paar Sachen extra fallen, damit sie wirklich genug hat. Und sie darf auch bei mir mitessen, zum Mittagessen, zur Pause und so weiter. Und dass sie, so hatte sie bis zum Abend, als sie das alles dann ausgemessen hatte, da hatte sie, heißt es hier, ein Efa. Ein Efa sind sie sich nicht ganz einig, aber das ist zwischen 13 und 22 Kilo geteilt. Und das ist eine ganze Menge, würde bestimmt für eine Woche reichen für die beiden zusammen. Ja, also ist dann voll beladen nach Hause zurückgekehrt. Und das fällt dann auch Naomi auf. Und sie, also Ruth kommt jetzt so zurück und bringt das. Und Vers 19 in Kapitel 2, da sagte ihre Schwiegermutter zu ihr, wo hast du heute aufgelesen? Wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei, der dich beachtet hat. Am Morgen war sie noch, geh doch hin aufs Feld, mal schauen, was bei rauskommt. Schlimmer als nichts kriegen kann sowieso nicht werden. Aber jetzt spricht sie zum ersten Mal wieder von Segen. Gesegnet sei, der dich beachtet hat. Und Ruth berichtet ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hat und sagte, der Name des Mannes, bei dem ich heute gearbeitet habe, ist Boas. Und bei Naomi ändert sich etwas, sagte, dann ist da doch noch eine Perspektive. Vers 20, da sagte Naomi zu ihrer Schwiegertochter, gesegnet sei er von dem Herrn, der seine Gnade nicht entzogen hat, weder den Lebenden noch den Toten. Das haben wir hier auch. Ja. So sieht sie jetzt, sieht Naomi jetzt, was sie vorher nicht wahrhaben wollte. Gott hat seine Gnade nicht entzogen. Und dann heißt es weiter, der Mann ist uns nahe verwandt, er ist einer von unseren Lösern. Ein Löser war ein Verwandter, der die Verantwortung hatte, finanziell und familiär für die Hinterbliebenen zu sorgen. Und so sagt sie, da ist doch jetzt wieder Hoffnung. Er kann für uns sorgen und vielleicht ist Gott ja doch noch da und kümmert sich um uns. Und dann heißt es im letzten Vers, in Vers 23 von diesem Kapitel, so hielt sie sich denn zu den Mägden des Boas, um Ehren aufzulesen, bis die Gerstenernte und die Weizenernte beendet war. Und sie blieb so lange im Haus bei ihrer Schwiegermutter. Das heißt, dies war nicht nur einmal ein Tag, sondern wenn du die beiden Erntezeiten zusammenrechnest, das waren ungefähr 2 Monate. Also 2 Monate lang blieb sie jetzt dabei, machte weiter so, ging hin, vertraute, dass Gott dort eine Lösung für sie hat. Und in der Zwischenzeit reifte auch in Naomi die Hoffnung zu sagen, Gott kann eingreifen. Wir kriegen hier immer Nahrung. Und dann drängte sie auf eine dauerhafte Lösung. Und wir können das in Kapitel 3 nachlesen. Ich habe jetzt nicht die Zeit, das alles im Detail zu lesen. Aber in Kapitel 3, Vers 1 sagte Naomi, ihre Schwiegermutter, zu ihr, zu Ruth, meine Tochter, soll ich dir nicht einen Ruheplatz suchen, damit es dir gut geht? Und nun ist nicht Boas, mit dessen Mägden du zusammen warst, unser Verwandter? Siehe, heute Abend worfelt er auf der Tenne die Gerste. So bade dich und salbe dich und lege deine besten Kleider an und gehe zur Tenne hinab.
Lass dich von dem Mann aber nicht bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Und es soll geschehen, wenn er sich hinlegt, dann merke dir die Stelle, wo er sich hinlegt, und gehe hin, decke sein Fußende auf und leg dich hin, und er wird dir dann mitteilen, was du tun sollst. Und Ruth sagte, alles, was du sagst, will ich tun.
Er sagte, er ist heute Abend und holt das Getreide ein. Und er wird es waffen, also er wird dann auf einem solchen Platz wie diesem hier beschriebenen, wird er die Ernte vorbereiten und wird dort dann auch übernachten, um eben auch die Ernte dann zu bewachen. Das war dort gang und gäbe. Und was sie hier beschreibt, ist mehr oder weniger, dass Ruth ihm einen Heiratsantrag stellt. Und das tut sie dann auch in Vers 9. Hat sie genau das gemacht, was Noomi ihr vorgeschlagen hat. Und Boas wacht dann auf und sagte, wer bist du? Sie sagte, ich bin Ruth, deine Magd. So breite den Saum deines Gewandes über deine Magd aus, denn du bist Löser. Sie sagte, ich will unter deinen Schutz kommen, und deswegen auch dieses mit dem, wenn du sagst, legt sich ans Fußende und tut da ein bisschen von der Decke drüber, was ist das denn für eine Sitte? Aber es war dieses Bild zu sagen, ich möchte unter deinen Schutz kommen. Ich möchte das, mit anderen Worten, dass du mich zur Frau nimmst. Okay. Und Boas, wie reagiert er? Vers 10, da sagte er, gesegnet seist du von dem Herrn, meine Tochter. Du hast deine letzte Treue schöner erwiesen als die erste. Indem du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, sei es geringen oder reichen. Heißt, er freute sich, dass sie ihn bat und nicht nach jüngeren, attraktiveren Männern Ausschau hielt. Und sagte, ich habe mich nicht getraut, dich zu fragen, weil ich bin schon älter und du bist noch jung und bist gerade zurückgekommen und habe mich nicht getraut. Aber ich bin sehr dankbar, dass du so bist. Und Boas sorgt dann auch dafür, dass alles seinen geregelten Gang läuft und keiner ihr etwas vorwerfen kann. Er sagt, okay, geh zurück. Und dann geht er hin und geht ins Tor seiner Stadt. Und das ist die Überreste von so einem Eingangstor einer Stadt. Wenn wir denken Tor, dann sagst du, naja, da geht man einmal schnell durch. Aber zur damaligen Zeit war das, wo viele Verhandlungen stattgefunden haben. Und die Tore, also das wäre hier so der Torbereich, aber die hatten immer solche Ausbuchtungen in Israel. Und darin waren Sitzplätze reingehauen. Und dort wurden häufig Verträge abgeschlossen. Und sie sagte also, oder Boas sagte, ich gehe dorthin und ich rede mit den Leuten der Stadt, weil da ist jemand, der eigentlich in der Erbreihenfolge sozusagen und der Versorgungsreihenfolge für dich vor mir dran wäre. Und ich will das alles ehrlich und ich will das alles richtig machen. Ich werde hingehen, ich werde mit ihm reden. Wenn er die Verantwortung übernimmt, so sei es. Wenn er das nicht macht, dann werde ich für dich sorgen. Und das ist ein erfrischender Kontrast zu der Beschreibung, die wir sonst von der Zeit der Richter kennen. Wenn du das Buch der Richter mal gelesen hast, lies es vielleicht nicht unbedingt als Gute-Nacht-Geschichte den Kindern vor, weil das ist schon ziemlich grausam. Okay. Ein paar Geschichten benutzen wir immer, dann sagen, ja, okay, da war was, aber es war nicht unbedingt besonders moralisch. Aber es zeigt hier, dass man sich nicht der Gesellschaft anpassen muss. Man muss sich nicht der Gesellschaft anpassen, um relevant zu sein. Die anderen Leute aus dem Ort kennen keinen Mensch mehr. Die haben keinen Eindruck, nichts hinterlassen für uns, wo wir sagen, daraus können wir etwas lernen. Aber Gott nimmt Noomi und Ruth heraus und sagt, sie haben hier, oder Ruth besonders, hat hier dem Herrn vertraut und hat es so gemacht, wie es sein sollte, hat nicht einfach die Rechte in ihre eigene Hand genommen, hat nicht getan, was recht war in ihren Augen, hat nicht gesagt, ich brauche einfach jemanden, der für mich sorgt und ich finde da schon einen Weg, sondern sie hat dem Herrn auch darin vertraut, dass sie es so gemacht hat, wie Gott es in seinen Geboten sagt. Und so will Gott zeigen, dass nicht alle auch in dieser Zeit sich vor dem Götzen der Zeitgemäßigkeit gebeugt haben. Wir lesen in 1. Korinther 19, als Elia sich beschwert und sagt, hey, ganz Israel ist vom Herrn abgekommen, ich weiß das ein bisschen später, aber Gott antwortete ihm und sagte, ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Er sagte, ich habe Menschen übrig gelassen, die treu sind, die nicht dem Druck der Gesellschaft nachgegeben haben, die nicht einfach mitgemacht haben, die nicht einfach gesagt haben, ja gut, diesen Götzendienst, da machen alle mit, mache ich auch, ich will ja nicht auffallen, da gibt es auch ein gutes Essen oder, ja, sondern zu sagen, nein, ich werde das tun, was vor Gott richtig ist. Und auch hier wieder dieses Gottvertrauen zu sagen, ich werde dem Herrn vertrauen und ich zeige dieses Vertrauen, indem ich das tue, was vor Gott richtig ist. Und gerade auch heute wieder ist der Druck, sich anzupassen, so zu leben, wie die Gesellschaft es erwartet, wenn wir über Mütter reden, möglichst schnell wieder arbeiten zu gehen, möglichst viel außerhalb des Hauses zu sein und für dieses und jenes noch zu sorgen, ist extrem groß. Okay? Und ich will das jetzt nicht vergleichen zu sagen, jeder, der das macht, das ist verkehrt. Das will ich überhaupt nicht sagen. Ja, jeder hat seine persönliche Situation. Aber dass wir sagen, hey, ich vertraue, dass wie du mich leitest und wie du mich nach deinem Wort leitest, dass das wirklich am besten für mich ist. Ja, ich möchte... Die Entscheidungsbasis ist nicht die Finanzen, ist nicht, was alle anderen machen, ist nicht, was politisch oder gesellschaftlich gewollt ist, sondern was du möchtest, Herr. Danach haben sie sich hier orientiert, danach hat zumindest Ruth gelebt. Und wenn du dieses hier liest, wie das dann alles zusammenpasst. Ne? Erst sind sie gegangen, aber Marlon hat dann die Ruth geheiratet und sie kehrt mit zurück und dann findet sie den Boas und er nimmt sie so an. Das klingt wie so ein Drehbuch. Ja? Und im gewissen Sinne, unser Leben ist wie ein Drehbuch und Gott ist der Regisseur. Und das passt auch in dem Sinne, dass den Regisseur in einem Film, den siehst du nicht. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo der sich auch mal irgendwann vor die Kamera stellt. Aber normalerweise siehst du den nicht. Und so ist es auch mit Gott. Er hat das Drehbuch geschrieben. Er weiß schon, was geschieht. Er hat dein Leben geplant. Und er gebraucht auch diese Umstände. Und er hat diese Umstände zugelassen. Ich glaube, Ruth und Naomi waren sich überhaupt nicht bewusst, dass wir 3000 irgendwas Jahre später von ihnen lesen, wie ihr Leben war. Aber Gott hatte dieses zugelassen und er gibt ihnen Hoffnung, er gibt eine Perspektive und zeigt, dass er hier führt und leitet. Aber bei Gottes Drehbuch gibt es einen Unterschied. Bei Hollywood, wer gewinnt am Ende? Meistens diejenigen, die gut aussehen, oder? Und bei Gott sind es diejenigen, die guten Charakter haben. Er schaut nicht so sehr auf das Äußerliche. Er schaut nicht darauf und sagt, oh, die muss ich jetzt irgendwie benutzen, weil alle Leute denken, oh, da habe ich jemanden besonders hübsch gestaltet. Sondern er sagt, hier ist eine Moabiterin. Und sie wird immer wieder als solche angesprochen. Nicht als rassistische Beleidigung, sondern zu sagen, das war, wie Leute sie gesehen haben. Und sie bezeichnet sich mehrfach selber so. Zu sagen, ich habe es eigentlich nicht verdient, aber ich werde tun, was Gott möchte. Ich werde ihm vertrauen. Ich werde mitgehen. Ich werde mich an diesen Gott hängen. Und ich weiß, dass es nicht leicht wird. Sie hat 2 Monate in der Ernte gearbeitet und der Vorarbeiter berichtet und sagt, sie ist noch nicht mal unter die Hütte gegangen, um sich auszuruhen, sondern die hat richtig hart durchgearbeitet. Aber, sagte, ich tue dieses im Vertrauen Gott gegenüber. Und Gott hat dieses gesehen und hat geführt und geleitet und es gebraucht. Und so erfüllt dann Gott auch seinen Plan. Und ich möchte das Ende von Ruth noch lesen, ab Kapitel 4, Vers 13. So nahm Boas die Ruth und sie wurde seine Frau.
Und er ging zu ihr ein und der Herr schenkte ihr Schwangerschaft und sie gebar einen Sohn. Da sagten die Frauen zu Naomi, gepriesen sei der Herr, der es dir heute nicht an einem Löser hat fehlen lassen. Sein Name werde gerühmt in Israel. Und er wird dir ein Erquicker der Seele sein und ein Versorger deines Alters. Denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren. Sie, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Und Naomi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und wurde seine Betreuerin. Und die Nachbarinnen gaben ihm einen Namen, indem sie sagten, ein Sohn ist der Naomi geboren. Und sie gaben ihm den Namen Obed. Der ist der Vater Isais, der Vater Davids. Und danach wird nochmal die ganze Reihenfolge in Versen 18 bis 22 geschildert. Hier in den letzten Versen gibt Gott uns einen Einblick, der Naomi verwehrt blieb, den sie noch gar nicht gesehen hat. Für sie persönlich wendet sich die verzweifelte Lage, zu sagen, geht doch alle weg, ich bin Mara, ich bin bitter, ich habe keine Hoffnung, in eine gut versorgte Zukunft. Hier ist ein Kind mir geboren, es ist, wird für mich sorgen in meinem Alter. Aber das ist nicht alles. Gott baute durch diese Familie den Stammbaum von König David und später Jesus Christus wird so dann auch in Matthäus 1 wird Ruth erwähnt und Boas. So war Gott selbst in den Wirren der Richterzeit am Wirken und hat den Weg für einen Löser geebnet, aber nicht nur für irgendeinen Löser, der für sie jetzt materiell sorgt, sondern für den Erlöser. Denn dann durch die Reihenfolge, durch den Stammbaum, wurde dann David geboren und dann aus seiner Nachkommenschaft auch Christus selber. Und bemerkenswert hier in der ganzen Schilderung ist, dass Gott in der ganzen Erzählung nie direkt eingreift. Aber seine Führung ist überall zu erkennen. Wie wir das eben beim Regisseur schon gesagt haben. Es steht nie drin und Gott ergriff die Ruth und führte sie und platzierte sie auf diesem Feld. Er hat nie direkt eingegriffen. Aber wenn du es liest, du sagst, wenn ich da lese, und zufällig kam sie auf das Feld des Boas. Ja, das ist genauso, als wenn du beim Film sagst, ja, zufällig haben die beiden Personen sich getroffen. Beim Film ist es nicht Zufall. Irgendjemand hat das Skript dafür geschrieben, hat das Drehbuch dafür geschrieben. Und so gebraucht Gott das Vertrauen einer jungen moabitischen Frau, um Israel aus der Zeit des Eigensinns, des Egoismus, der jeder tat, was recht war in seinen Augen, herauszuführen. Es war eine Zeit in der Zeit der Richter. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Aber Ruth tut es nicht. Und von ihr aus, aus ihrer Nachkommenschaft, sie war dann die Urgroßmutter von König David, dem ersten wirklich richtigen König Israels, der dann damit auch die Richterzeit komplett beendet. Und was hat Ruth dazu geleistet? Eigentlich nichts Außergewöhnliches. Sie ist ihrer Arbeit nachgegangen und Gott hatte sie dann geführt und als dann die Möglichkeit kam, hat sie geheiratet. Aber Gott gebrauchte ihre Treue, um einen Ausweg zu bereiten. Oft ist es bei uns wie bei Naomi. Wir sehen in den Herausforderungen nicht, wie Gott die Umstände gebraucht, um uns zu versorgen. Und das ist dann, wo diese Verzweiflung einkehrt. Wir schauen auf die Umstände und sagen, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und vielleicht als Mutter schaust du auf die Kinder und sagst, ich weiß nicht, wie das noch wird. Ich weiß nicht, wie lange ich die noch so unterrichten kann. Ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn die schon wieder schreien und nicht still werden wollen. Ich weiß nicht, wie ich machen soll, wenn die Geschwister sich untereinander nicht können. Oder als Mann, ich weiß nicht, wie ich bei der Arbeit damit noch umgehen soll. Als Single, ich weiß nicht, wie lange ich noch so leben kann. Ich weiß nicht, wo das Geld herkommen soll. Ich weiß dieses oder jenes nicht. Aber was ist unsere Reaktion? Glauben wir an den lebendigen Gott, der sich kümmert, der die Situation kennt und der es belohnen wird, wenn wir ihm vertrauen? Es ist natürlich nicht ein Versprechen, dass jeder eine Schwiegertochter wie Ruth bekommt. Aber Gott ist treu und er sandte durch diesen Stammbaum, durch diese Führung hier, seinen eigenen Sohn, um uns eine Hoffnung zu geben. Vielleicht bekommen wir nicht einen Obed, ja, wie der gemeinsame Sohn dann hieß. Aber durch dieses Ganze, weil sie darauf danach handelte, was Gott wollte, hat Gott einen Löser gegeben und hat uns einen Erlöser gegeben, nämlich Jesus Christus, zu sagen, du kannst auch ihm vertrauen und er wird für dich sorgen. So wie Boas und dann Obed für Naomi gesorgt haben und für ihre Zukunft, so sorgt Christus für unsere Zukunft. Nicht primär eine irdische, aber er ist hingegangen, uns eine Stätte zu bereiten, damit wir bei ihm im Himmel sein können. Was hat Naomi dazu beigetragen? In Vers 16 lesen wir, sie nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und sie wurde ihre Betreuerin. Also sie hatte das einmal mutig zu sagen, okay, ne, geh hin und geh auf diese Tenne heute Abend. Aber sie hat einfach dieses Kind aufgenommen und wurde durch dieses gesegnet. Und so ist es auch heute. Wir nehmen das aus der Nachkommenschaft geborene Kind, Jesus Christus, auf und werden durch ihn gesegnet. Wenn du das noch nicht getan hast, musst du Christus als dein Erlöser annehmen. Das ist alles, was die gemacht haben. Sie nahm es und setzte ihr Vertrauen da rein und wurde gesegnet. Und wer das schon getan hat, wer den Erlöser angenommen hat, darf auf die Zukunft anders blicken. Nicht verbittert, sondern in freudiger Erwartung. Mit dieser Zuversicht, mit dieser Hoffnung, Gott wird für mich sorgen. Ich weiß noch nicht alle Details, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wann, aber ich weiß wer. Ja, das Leben bringt Herausforderungen mit sich. Gott bewahrt uns nicht vor den Herausforderungen, aber er bewährt sich in ihnen. Er zeigt, wie er führt, er zeigt, wie er leitet. Die Entscheidung ist, wie gehe ich damit um? Glaube ich seinen Verheißungen? Glaube ich seiner Treue? Glaube ich, dass er alle Tage bei mir sein wird? Glaube ich, dass er für mich sorgen wird, wenn ich zuerst nach dem Reich Gottes trachte? Oder mache ich es auf Naomi-Art? Wird sowieso nichts. Passiert halt, wie es passiert. Es ist deine Entscheidung, wie du damit umgehst. Es macht einen riesen Unterschied. Und Gott zieht hier den Kontrast und sagt, du kannst wählen. Entweder du bleibst in deiner Bitterkeit oder du kommst zu der Hoffnung. Es gibt eine lebendige Hoffnung. Es gibt einen Löser, es gibt einen Erlöser und der heißt Jesus Christus. Und er möchte, dass wir ihn annehmen, ihm vertrauen. Ja, einmal zur Errettung, aber auch für die tägliche Versorgung. So wie Ruth und Naomi das auch erfahren haben. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du dies hast aufschreiben lassen, aber nicht nur als eine romantische Geschichte von vor 3000 Jahren, sondern du hast es aufgeschrieben als anschauliche Erzählung für uns, zu zeigen, die Wege, die wir gehen können. Schauen wir auf die Umstände und verzweifeln wir, oder schauen wir auf den lebendigen Gott und vertrauen ihm und sehen, wie er führt und leitet. Herr, wir danken dir, dass du auch durch diese Familie uns den Erlöser Jesus Christus gesandt hast, dass er gekommen ist, dass er für unsere Sünden gestorben ist, dass er auferstanden ist, damit jeder, der an ihn glaubt, der ihn einfach annimmt, ewiges Leben geschenkt bekommt. Danke, danke, dass es nicht durch die Arbeit war, sondern dass die einfach nur ein Ausdruck des Vertrauens war. Und Herr, ich bete, dass wir dir vertrauen. Vielleicht haben Geschwister hier bestimmte Situationen, wo sie nicht weiter wissen. Herr, ich bete, dass du ihnen hilfst, dir zu vertrauen. Zu vertrauen, dass wenn wir tun, was du uns in deinem Wort gegeben hast, wenn wir dir vertrauen, dass du auch Menschen und Umstände ändern kannst, dass du segnen wirst. Danke, dass du das getan hast und immer wieder tust. Und Herr, wir wollen dir vertrauen. Hilf uns, wie Ruth, zu sagen, du bist mein Gott und möge uns nichts trennen, bis ich sterbe und dann bei dir sein werde. Herr, hilf, dass das nicht nur irgendwie Erzählung ist und dass das unser Leben ist und dass du daraus Frucht hervorbringen kannst zu deiner Ehre. In Jesu Namen.